Bevor wir inhaltlich einsteigen, darf ich aber noch einige administrative Ankündigungen machen. Sie wissen, der Kepler-Salon wird seit Jahr und Tag massiv unterstützt von der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich. Wir bemühen uns aber auch, private Spender und Sponsoren zu finden. Und dabei ist uns von ganz besonderer Wichtigkeit der Freundesverein des Kepler-Salons. Und Sie haben, sofern Sie mit dem Gedanken spielen, Mitglied dieses Freundesvereins zu werden, heute die einmalige Gelegenheit, direkte Mitgliedsantrag bei unserer Präsidentin Elfi Schulz abzugeben, und sie wird sich im Anschluss an diese Veranstaltung dann gerne mit Ihnen über die Vorteile, eine Freundin, ein Freund des Kepler-Salons zu sein, unterhalten. Also herzlichen Dank dafür, dass wir von dieser Seite auch die Unterstützung erfahren. Wir bieten Ihnen natürlich auch jetzt während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit, beim Barbetrieb zu konsumieren und Getränke zu ordern. Gleichzeitig darf ich Sie bitten, für jene, die mit den Usancen des Kepler-Salons vielleicht nicht so vertraut sind, wenn Sie dann, und wir haben vom Ablauf her ein sehr, glaube ich, durchdachtes Ablaufschema, es wird jetzt so sein, dass der Weidenholzer uns eine Grundsatz, sozusagen eine Grundsatzannäherung zu bestimmten Themenstellungen präsentiert wird, und dann werden wir ja in einen Dialog treten, wo Sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Und da habe ich die Bitte, nachdem die gesamte Veranstaltung aufgezeichnet wird, dass Sie bitte warten, bis Sie das Mikrofon von uns gerecht erhalten haben. Zu meiner Person darf ich kurz mich noch vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Modera. Ich bin der Obmann des Kepler-Salon selbst. Also wir haben zwei Vereine, den Freundesverein und den Kepler-Salon. Und ich darf das gemeinsam mit drei anderen Kollegen seit mehreren Jahren leiten, und es ist uns auch, glaube ich, Gott sei Dank auch heuer wieder geglückt, die Finanzierung so sicher zu stellen, dass wir auch das Jahr 2016 sehr gut abwickeln werden können. Wichtig ist aber unser heutiger Gast, Universitätsprofessor Dr. Weidenholz, ist ja Ihnen allen mit Sicherheit bekannt. Er war wirklich jahrelang Professor für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Uni Linz, ist dann 2015 emeritiert. Und ist seit dem Jahr 2011 Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Jahr 2014 ist es ihm geglückt, mit einem, glaube ich, wirklich spektakulären Vorzugsstimmenwahlkampf, ich glaube, fast 28.000 Stimmen auf sich zu vereinen. Und das ist in Österreich, glaube ich, wirklich eine außerordentliche Leistung gewesen. Und da kann man auch heute noch herzlich dazu gratulieren. Möglicherweise ist es auch jener Umstände, warum er sich auch als Vizepräsident der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament verdient macht und dort seine Tätigkeiten sehr stark einbringt. Was macht der Professor Weidenholz als Mitglied des Europäischen Parlaments in der Europäischen Liga? Er ist im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Er ist im Unterausschuss für Menschenrechte tätig, ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und wie gesagt eben im Bereich dieser Vizepräsidentenschaft tätig bei Themenstellungen, die sich mit Menschenrechtsfällen beschäftigen. Wenn wir uns heute zum Thema Europa, wohin gehst du, beschäftigen, dann war heute in der Früh die erste Nachricht, die ich beim Einschalten des Radios gehört habe, dass die Amerikaner im Zusammenhang mit TTIP klare Forderungen erheben und ganz klar davon sprechen, sollten die Wünsche, die Sie sich so ausgemalt haben, nicht umgesetzt werden können, dann wird es zumindest, war das der Informationsstand heute um 7 in der Früh, einfach zu Einfuhrbeschränkungen für die europäische Autoindustrie kommen. Das, was mir aufgefallen ist, und da möchte ich gleich den Herrn Professor Weidenholzer dann um seine Grundsatzstatements bitten, mir ist aufgefallen, dass immer, wenn die drängenden Fragen, die in den letzten Monaten und Jahren auf Europa zugetragen wurden, in der Regel sind sie ja von außen gekommen, dann ist es meist so, dass die Europäische Union sich nicht als einheitliche, in sich abgestimmte Wertegemeinschaft präsentiert, sondern durchaus sehr differenziert sich diesen Fragestellungen widmet. Und ich würde mich einfach interessieren, wie ist das jetzt aktuell in Brüssel? Kann man da von einer mehr oder weniger einheitlichen Fragestellung oder Annäherung an diese Probleme ausgehen, oder ist eher damit zu rechnen, dass Europa in dieser Frage letztlich scheitert und in einen desperaten Haufen sozusagen verschiedener nationalstaatlicher Interessen abgleitet und damit in vielen Zusammenhängen einfach keine Verhandlungsposition entwickelt, die auch eine wirklich reale Verhandlungsposition ist? Das wäre so ein bisschen meine Einstellung.
Ja, danke. Freue mich sehr, dass ich da heute da bin. Ich sehe sehr viele bekannte Gesichter und sind einige, viele darunter, die mich unterstützt haben in der Wahlkampagne. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Aber ja, Europa, ich glaube, es hat eigentlich immer, es war immer so, dass es dass Europa in einer Krise war. Es ist eigentlich nichts Neues. Europa ist eine permanente Krise. Die Frage ist nur, löst sich das produktiv aus oder nicht? Und wenn ich mir so anschaue, eine durchschnittliche Woche, da gibt's da Situationen, wo man dann im Lift den Präsidenten trifft. Das ist gerade an dem Tag, wo Österreich verkündet, dass es seine Brennergrenze befestigen will, ja, und dann ist nichts anderes mehr als schiere Verzweiflung bei ihm und bei mir, und ja, und dann so das Gefühl, geht das noch, schaffen wir das noch, also wirklich so emotional. Dann gibt es Situationen, ja, wo Leute halt sagen, ja, ist das vielleicht die letzte Legislaturperiode dieses Parlaments, also es gibt solche Stimmungen. Dann gibt es für die Erfolgserlebnisse, wie etwa das Datenschutzgesetz, die Datenschutzverordnung, wo Europa Standards gesetzt hat gegenüber den USA. Oder Situationen, wenn man zum Beispiel einen CEO von Google trifft und der erzählt, mit dem diskutiert man über die ganzen Folgen auch dessen, was sie machen, dass das alles disruptiv ist und alles verändert. Und am Schluss sagt er, ja, eigentlich wissen Sie, ihr Europäer, wir brauchen euch, weil ihr habt die gesellschaftlichen Antworten, wir haben sie nicht. Können wir nicht einmal mit unserer Fraktion jetzt über Grundeinkommen diskutieren. Ja? Sagt der amerikanische Kapitalist, von dem ich glauben würde, dass er mit mir sowas nie redet. Also es ist einfach, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr offen ist in vielerlei Hinsicht. Und wenn man auch Polen kommt, ich war mit dem Fraktionspräsidium in Polen und das sieht, was da an Zerstörung passiert, und gleichzeitig sieht man aber die Leute, die haben dann treffen wollen, die einfach mehr Europa wollen, die sich von Europa erwarten, dass sie auch die Krise in Polen überwinden können. Also es sind viele ganz unterschiedliche Botschaften, die man eigentlich hört, und ich würde jetzt nicht sagen, dass Europa kaputt wäre oder dass Europa einer Zerstörung entgegengeht, sondern es ist in einer großen Umwälzung. Und da gibt es ein paar Krisen. Da gibt es einmal diese ganze Geschichte mit dem Brexit. Keine Ahnung, wie das wirklich ausgehen wird. Ich würde einmal annehmen, es wird eher bei einem Verbleib Großbritanniens wird zu einem Verbleib Großbritanniens führen, wie es jetzt so mit den Umfragen auch ausschaut und die Stimmung, und seit die Labour Party ganz massiv in die Kampagne eingestiegen ist. Es gibt diese ganzen Diskussionen um eine Wirtschaftspolitik in Europa, Fortsetzung der Sparpolitik, ja oder nein, eine Sparpolitik, die manche Länder an den Abgrund getrieben hat, wie Griechenland, also so ein Nord-Süd Konflikt, der irgendwie Europa zu zerreißen droht. Wir haben einen West-Ost-Konflikt, das ist neu, den haben wir früher nicht gehabt. Das ist vor allem seit dem Viktor Orban seinen klaren Ansagen, der sich zum Wortführer dieser Gruppe gemacht hat und gesagt hat, er will eine illiberale Demokratie und let's talk Brussels, und Brüssel ist der Feind, und über das reden wir. Also einen Wertekonflikt, wo nicht ein Staat, sondern viele Staaten oder in vielen Staaten viele Leute der Meinung sind, dass diese europäische Wertegemeinschaft so nicht existiert und dass man jetzt da mit dem Ganzen aufhören muss. Ich habe ein bisschen die Angst, das ist zumindest von mir aus das Einzige, was jetzt der österreichischen Politik so direkt sagt, dass sich Österreich mit diesem Virus infiziert hat und dass da möglicherweise Österreich irgendwann einmal in Richtung Visegrad-Staaten sich bewegt. Ja, dann haben wir noch viele andere Konflikte, wie die ganzen ungelösten Probleme mit unseren Nachbarn, das Problem mit der Türkei, das schwer irgendwie in den Griff zu kriegen ist, wo man jetzt diesen Türkei-Deal gemacht hat. Das Problem mit Russland, das man nicht gelöst hat, wo man aber umgekehrt wieder sieht, wenn man gar nichts tut, dann kommt man in so eine Situation, wie man mit Russland gekommen ist. Wir haben die handelspolitischen Differenzen, Probleme mit den USA, die nicht nur eine Frage jetzt von Handelspolitik sind, sondern auch von Politikmodellen, soll die Wirtschaft künftig vorgeben, und die Politik eigentlich nur mehr quasi repräsentative Rolle führen, also Stichwort TTIP, CETA, wo es ja auch um Entmachtung der Parlamente geht oder ein Zurückschieben der politischen Verantwortung geht. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alle aufgezählt. Und da gibt es ja nur die Fundamentalkonflikte, die da sind, von, die nennen sich zum Teil Souveränalisten, die sind unterschiedliche Gruppierungen, von Le Pen bis zur FPÖ, bis zu Wilders, die eigentlich das ganze europäische Projekt grundsätzlich in Frage stellen und die sagen, wir wollen aus dem ausscheren und wir wollen wieder allein bleiben und wir bauen unsere Mauern rundherum und Zäune und dann ist es wieder alles in Ordnung. Also das ist so die sehr, sehr disparate Lage. Das hat immer Probleme gegeben, aber was auffallend ist, es gibt wenig positive Projekte. Ja. Es gibt eigentlich kaum irgendwie Visionen, wie sie zum Beispiel vor 30 Jahren der Fall war, wo man gesagt hat, ja, endlich die Grenzen weg, wo man von einem, ich kann mich als junger Mensch erinnern, dass ich bin in Scherding geboren, ja, davon geträumt habe, dass es einmal den Grenzbalken nicht mehr gibt. Also für mich war das eine wirkliche Zuversicht, die ich irgendwie gehabt habe als junger Mensch, dass es irgendwann einmal weg sein wird. Ja. Solche Triebkräfte, die also früher vorhanden waren, wo man sich annähern wollte, wo man neugierig war auf den Nachbarn, auf den anderen, wo es cool war, wenn man auf Erasmus-Studium gegangen ist und so. All diese Dinge sind irgendwie nicht mehr so präsent. Und es gibt nicht irgendwie so die, wie sagen, europäische Vision jetzt, wo man sagt, jetzt wir Europäer. Ja, ja, eine Krise habe ich dann noch vergessen. Das ist die sogenannte Flüchtlingskrise, die eigentlich keine Flüchtlingskrise ist, aber eine Krise, die nicht jetzt primär da war, die aber, weil Europa das nicht löst, dazu führt, dass Europa halt so in diesen ganzen Schwierigkeiten drinnen steckt. Ich glaube, dass wir später dann noch näher darauf zu reden kommen, sodass ich einmal versuchen will, eigentlich bei dem zu bleiben und jetzt vielleicht nur eine Frage in den Raum stelle. Also wir schaut nicht so super aus, wenn man das so zusammenfassen darf. Und die Frage ist, warum? Ja? Da gibt es natürlich externe Faktoren, weil wirklich sehr viele Probleme auftreten, die man gemeinsam lösen müsste, aber nicht gemeinsam löst, klar. Und dann gibt es ja das Problem der Institutionen. Das europäische Projekt hat sich, das ist richtig gewesen, schrittweise entwickelt und die Institutionen wurden nicht von vornherein geschaffen, von einem Verfassungskonvent, der sich zusammengesetzt hätte und dann gesagt hätte, so jetzt machen wir das, sondern es hat sich langsam die Idee einer Europäischen Kommission entwickelt zum Beispiel und dann hat man halt erkannt, man braucht ein Parlament, dann hat man erkannt, man sollte die Leute, die im Parlament sind, auch wählen und so ist es halt fortgeschritten, bis es dann zum Lissabon-Vertrag gekommen ist, wo man eigentlich so die Rolle der Institutionen klar umschrieben hat. Es gibt die Europäische Kommission, quasi als Hüterin der Verträge. Es gibt zwei Gesetzgeber, das Europäische Parlament mit direkt gewählten Abgeordneten, die ihren Wählern alle 5 Jahre verantwortlich sind. Und dann gibt es den zweiten Gesetzgeber, den Ministerrat, der sich aus nationalen Regierungen zusammensetzt, auch unterschiedlichen Gewichten. Und es kann nur dann im legislativen Prozess ein Gesetz entstehen, wenn beide, wir kennen das von beide Kammern, zustimmen. Und wenn man in der Öffentlichkeit über manche Probleme redet, wie zum Beispiel die Flüchtlingsfrage, ja, dann heißt es sofort, die EU hat nichts zusammengebracht. Die Frage ist nur, was ist die EU? Ja? Ist es das Parlament? Ist es die Kommission? Oder ist es der Rat? Und in sehr vielen Fällen gab es zum Beispiel ganz klare Positionen des Parlaments, wie etwa in den ganzen Flüchtlingsfragen eigentlich, wo der Rat einfach blockiert hat und einfach gesagt hat, wir machen da nicht mit und damit ist es zu keiner vernünftigen Entwicklung gekommen. Das ganze Dublin, die Dublin-Verordnung beispielsweise, ist so ein Murks, der aus dieser unterschiedlichen Balance der Institutionen herauskommt. Das Problem, natürlich rede ich fürs Parlament, logisch, ja. Ich bin ja überzeugt davon, weil wir eben gewählt sind, weil bei uns sehr große Transparenz herrscht, weil bei uns eigentlich alles öffentlich verhandelt wird und jeder Wähler, wenn er Interesse hat, das nachvollziehen kann, was wir tun, während auf der Seite des Rats es keine Transparenz gibt und wenn der Minister, meistens fährt nicht der Minister hin, sondern irgendein Bevollmächtigter oder ein Sherpa oder ein Botschafter oder was immer und der muss sich nicht artikulieren. Ja? Oft weiß man gar nicht, wie mein Staat abgestimmt hat, weil sich das auch nicht irgendwie sonderlich interessiert. Es ist sehr vieles dort geheim, was auf der anderen Seite öffentlich ist. Ich will jetzt nicht da in ein Blaming vom Rat einsteigen, aber das Problem ist, dass bei sehr vielen lösbaren Materien es einfach nicht geht, weil quasi so aus den Mitgliedstaaten dann immer wieder Querschüsse kommen, oft verdeckt, oft intransparent und man die Probleme dann nicht löst. Und dann geht es dahin, wird wieder nicht gelöst. Wir haben zum Beispiel bei der Datenschutzreform, wo das Parlament 2013 fertig war, dann bis jetzt gebraucht, weil im Rat gewisse Länder hinten herum einen Widerstand geleistet haben und das Datenschutzpaket einfach nicht wollten und irgendwelche Machtspiele betrieben haben. Das macht das ganze Europa nicht verständlicher für die Leute und macht es auch nicht attraktiver, wenn da dauernd solche Spiele passieren, die dann oft auch so sind, dass halt sich jemand in Österreich oder in Italien, ist ganz egal, hinauslehnt und sagt, ich will das, dann fährt er nach Brüssel und in Brüssel macht er genau das Gegenteil und ja, stimmt irgendwas zu, ja. Und das erhöht alles nicht die Kompetenz der Politik. Und dazu kommt auch, dass ja häufig die Leute, die dann über Brüssel schimpfen, ja eigentlich dabei gewesen sind bei den Entscheidungen des Rates. Oder zumindest haben sie Leute hingeschickt, die in ihrem Auftrag irgendwas verhindert haben oder vielleicht auch durchgesetzt haben. Das heißt, eins der Probleme Europas sind die Institutionen, die eben nicht so abgestimmt sind, wie man das in den USA hat, wo es halt klar ein Repräsentantenhaus gibt und einen Senat gibt, wo die einzelnen Mächte klar, die einzelnen Powers klar getrennt sind und wo man halt das Regionalprinzip und das direkte repräsentative Prinzip klar hat. Das ist leider auf europäischer Ebene eben nicht so klar. Und darum gibt es dann eine europäische Institution, die sehr wichtig wurde, obwohl das eigentlich auch nicht gut ist für die Politik. Das ist der Europäische Gerichtshof, den man dann immer anruft und der so wie das Orakel halt dann sagt, was eigentlich Sache ist. Aber in einer Demokratie sollte das Gericht halt nicht so eine prominente Rolle spielen, wobei man sagen muss, dass die Rechtsprechung des EuGH wirklich sehr auf der Basis der Verträge und der Grundrechtecharta funktioniert. Und das ist vielleicht das Letzte. Diese Institutionen funktionieren deswegen auch so schwerfällig und so unverständlich für viele Menschen. Ich glaube, die Hälfte der österreichischen Bundesregierungsmitglieder versteht es auch nicht, wie das funktioniert. Also auch Profis verstehen es nicht. Nicht nur das ist einer der Probleme, dass das so schwerfällig ist, weil es ist, glaube ich, auch, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt. Es gibt für alle möglichen Dinge bei uns eine klare Öffentlichkeit, wo so die Österreicher reden über gewisse Dinge und die Deutschen reden über gewisse Dinge. Aber es gibt ganz wenige europäische Themen, die europaweit diskutiert werden. Das ist eines der großen Probleme. Wir haben ein ganz eigenartiges Phänomen, zum Beispiel, dass viele Richtlinien, das sind Gesetze, die vom Europäischen Parlament und Rat beschlossen werden, die grundsätzlich den Rahmen vorgeben und die dann vom nationalen Parlament verabschiedet werden. Ein großer Teil der Gesetze hier ist auf der Basis von europäischen Richtlinien. Nur kriegt es keiner mit. Es kriegt keiner mit und es redet keiner mit. Das passiert alles anderthalb Jahre vorher in Brüssel oder in Straßburg. Aber es kriegt in Österreich keiner mit, dass man sie vielleicht dort hätte schon einbringen können, ja. Sondern es kommt erst dann, wenn das quasi gemacht werden muss, weil es Fristen gibt, unterschiedliche Fristen, dann ist diese österreichische Diskussion. Häufig wird dann gar nicht irgendwie erwähnt, dass das einer europäischen Richtlinie folgt, oder es ist kompliziert, und wir leben in unserer eigenen Welt und dort gibt es eine andere Welt in Brüssel. Ja? Und das ist das große Problem, glaube ich, dass eben viel zu wenig europäische Öffentlichkeit besteht. Tät man europaweit in alle Länder über die gleichen Themen reden, dann glaube ich, wäre da ein ganz anderes Bewusstsein. Da könnte man auch nicht so sich dann aus der Verantwortung herausschauen. Ja, das war jetzt einmal ein Einblick. Am Anfang sollte man eh nicht zu optimistisch sein. Ja. Darum ist besser, ich hebe mir den Optimismus noch fürs Ende auf. Und ich würde einmal meinen, dass wir in eine Diskussion kommen. Ja.
Also das wäre auch punktgenau jetzt von der Zeit so, und wir haben eh schon eine erste Wortmeldung, glaube ich. Kann ich das nehmen?
Dass die so verkaufen. Los ist das. Darf er nicht husten, weil sonst hört das jeder Lungenarzt, was da.
Dass da geraucht wird.
Nein, eben nicht mehr. Glücklicherweise nicht mehr.
Danke. Hört man mich?
Ja. Ja,
Herr Weinholzer, Sie haben ich beziehe mich auf zwei Punkte. Sie haben nicht zu Unrecht gesagt, dass sehr viel Europa vorgeworfen wird, was eigentlich das Bier der einzelnen Staaten ist. Das stimmt sicherlich. Allerdings haben wir jetzt aktuell das Problem mit einer europäischen Einrichtung, die Schengen-Grenze heißt und die man also den Ländern weniger anhängen kann, höchstens, wenn sie es nicht vollziehen. Aber jedenfalls, die funktioniert nicht. Des Weiteren bei den Problemen, Punkten, wie Sie Türkei, Russland und so weiter genannt haben, hat mir ein großer Problempunkt gefehlt. Der heißt der europäische Süden, reiche Bauch, Griechenland, Portugal, auch Italien, auch Spanien. Wie viel Geld wir dort schon hingepumpt haben, werden Sie annähernd wissen. Für Griechenland möchte ich es aber nochmal wiederholen. 2010 waren es 110 Milliarden. 2012 waren es 130 Milliarden, dann gab es noch einen Schnitt von 110 Milliarden und jetzt ist ein drittes Rettungspaket mit 84 Milliarden. Das aber, was die Forderungen bei Punkt Reformen anbelangt, wieder nicht erfüllt wird, weil am 31. März ist ja diese Frist abgelaufen und jetzt hört man fast nichts mehr drüber und die Institutionen oder die Investoren winden sich um ja, morgen und weiter und es geht nichts weiter. Also Griechenland, Portugal und Spanien zumindest wurden ja in der Wiener Zeitung, die ja, glaube ich, als relativ unabhängig jetzt hier gelten kann, mit drei Artikeln, die jeweils hießen, der Patient Griechenland, der Patient Portugal, der Patient Spanien, mit sehr düsterer Aussicht an für sich beschrieben. Und das Problem des Geldes ist unser aller Problem. Und die EZB druckt Geld wie die Blonden. Und ich kann mich nur fragen, warum haben sie es denn schon früher gemacht? Weil entweder werden wir jetzt demnächst die volkswirtschaftliche Lehre umschreiben müssen, weil das widerspricht der volkswirtschaftlichen Lehre, oder es gibt vielleicht doch einen Krach. Danke.
Okay. Wie machen wir es denn da mal sammeln? Ja, oder?
Wir können noch ein paar sammeln vielleicht und dann...
Mir ist alles recht.
Ja, schauen wir mal. Da und dann glaube ich...
Aber dann sind wir vielleicht drei oder so. Das
ja. Nicht, ja? Ja. Ich habe folgende Frage. Ich vermisse oft inkonsequent den Menschenverstand. Und ich möchte das am folgenden Beispiel bringen. Jetzt gibt es von der EU die berühmte Flüchtlingsdiskussion, wo man an und für sich sagt, naja, ist ja ganz einfach, wir nehmen 1% auf, also die werden dann auf alle Länder gemeinsam verteilt. Und das geht ja eigentlich ganz gut. Ich meine, dass sich jetzt die Visegrad-Länder dagegen aussprechen mit der Argumentation, wir wollen keine Islamisierung des Landes und wir sind eine Demokratie und wir machen das, was die Bevölkerung will, ist die eine Seite. Aber das, was ich überhaupt noch nie gehört habe, nehmen wir an, es geht jetzt durch und die Flüchtlinge werden jetzt verteilt und einer sitzt in Kyrgyzstan und der andere sitzt in Kinshasa. Ich habe doch keine einzige Argumentation gehört, wie man verhindern kann, dass diese Flüchtlinge in kürzester Zeit wieder in zwei, drei Ländern sind, nämlich dort, wo sie die größten Förderungen bekommen, beziehungsweise dort, wo ihre anderen Leute sitzen, und dass dadurch klassischerweise wieder die Parallelgesellschaften entstehen. Und da habe ich auch von Seiten der EU noch nie irgendeine Idee bekommen, wie es eigentlich sein kann oder was man macht, dass Flüchtlinge in Finnland oder wo auch immer bleiben.
Okay. Hanni nur, ne?
Ja. Brettl Wolfgang, Geburtsjahrgang 1940. Ich durfte 1954 drei Wochen in einer englischen Schule nahe Windsor verbringen und bin unter anderem bis Stratford-on-Avon gekommen, wo Shakespeare vor 400 Jahren entweder geboren wurde oder gestorben ist.
Aber dürfen Sie bitten, keine Co-Referate, sondern Fragen zu stellen, bitte.
Auf jeden Fall, man braucht, wenn man in Leonding wohnt, nur aus dem Balkonfenster schauen und sieht schon den Wald, der Kürnbergwald genannt wird, auf Leonding zukommen. Ob Sie die Linzer auch vor einem sich bewegenden Wald fürchten, das kann ich weniger beurteilen. 10 Jahre nach meinem England-Aufenthalt war ich 3 Wochen in Griechenland, 2 Wochen organisiert, eine Woche sozusagen auf Freiersfüßen. Und ich habe weder in England noch in Griechenland irgendwelche Probleme gehabt mit der Umrechnung zwischen den Währungen oder mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen.
Frage?
Und ich möchte ernsthafte Frage stellen, wozu braucht man eigentlich die EU, außer aus wirtschaftlichen Gründen, um das Geldvolumen und die Machtgier, die davon beeinflusst wird, noch zu vergrößern, bis dass wir heute unter den Spitzenreitern sind und andere, die Klimanachteile haben, an der unteren Grenze der EU.
Okay, danke. Gut. Sie dürfen dann als Erster bei der
nächsten Runde. Schauen wir es uns, dass wir ein bisschen...
Genau.
Ich versuche kurz zu antworten, das ist immer das Schwierigste. Sie haben Schengen-Grenze, Sie haben also Schengen-Grenze oder die Außengrenze. Ja. Es ist ein Problem, dass es die sogenannte Dublin-Verordnung gibt, die sagt, dass Menschen, die um Asyl ansuchen, in jenen Ländern um Asyl ansuchen müssen, ihr Verfahren dort auch bearbeitet werden muss, wo sie zuerst eintreten. Ja, das hat jetzt zur Folge, dass die halt in den wir waren einmal Schengen-Außengrenze und waren sehr froh, wie es dann weg war von uns. Und dass also Länder wie Griechenland, Spanien, Italien, ein Großteil dieser ganzen Leute einmal von vornherein abgekriegt haben. Das hat eigentlich dort niemand interessiert. Griechenland hat zum Zeitpunkt vor 3 Jahren ungefähr 1,2 Millionen irreguläre Leute gehabt, was ja unmöglich selber für die Leute, also das ist einfach nicht mehr unmöglich, dass sie mit denen umgehen. Und die Griechen haben also von daher ein Problem mit dieser ganzen Flüchtlingsbewegung, die jetzt gekommen ist. Was jetzt passiert ist, und da bin ich absoluter Verfechter davon, ist, dass es dass der Europäer, der Grenzschutz an den Außengrenzen aufgebaut wird. Und zwar, und jetzt ist halt die Frage, die Position der EU ist, dass man sagt, das ist eigentlich, kann nicht nur nationale Aufgabe sein, nur da schreien jetzt gleich wieder alle unsere Souveränität, sondern die muss gemeinsam erfolgen. Es ist deswegen notwendig, da kann man jetzt drüber reden, wer dann eintreten darf und so weiter, aber das Hauptproblem ist, ich brauche eine Dokumentation, ich muss wissen, wer nach Europa kommt, das haben wir bisher leider nicht genau gewusst. Aber nicht nur die Griechen, sondern ich war zum Beispiel im Jänner in Schärding, weil man das immer angeschaut hat an der Grenze und dann kommen im Tag ungefähr zu diesem Zeitpunkt 200 Leute, die sind von den Deutschen rückgeschoben worden und dann habe ich den österreichischen Beamten gefragt, sage, woher sind die Leute, die ich gerade im Zelt getroffen habe. Sagt er, das weiß ich auch nicht, weil wir haben von den Deutschen keine, wir haben als Erste die Fingerabdrücke genommen. Das heißt, sogar die Deutschen haben versagt gehabt. Ja? Und das ist nicht, das muss funktionieren und da braucht man Regeln und insofern ist man da, glaube ich, jetzt einen Schritt weiter. Man kann nicht sagen, zu spät, aber besser zu spät als gar nicht. Was die südeuropäischen Länder betrifft, widerspreche ich Ihnen, weil ich glaube, das ist auch eine falsche Politik der nördlichen Staaten gewesen, die ja der Großteil der Schulden Griechenlands waren bei deutschen Banken und die deutschen Banken wie Hypo Real Estate, die sind fast Jahre gegangen in Deutschland, die haben da massiv Exposure in Griechenland gehabt und Deutschland wollte halt auch wieder zu dem Geld kommen, das da ausgelagert war. Und es stimmt, Griechenland muss viel an Reformen machen, was jetzt die ganze Regierungsstruktur betrifft, was die Steuerstruktur betrifft und so weiter. Aber Griechenland ist einen großen Weg in diese Richtung gegangen. Und zumindest bis jetzt, das kann sich ändern, ja, bis jetzt haben wir eigentlich alle Zinsen von den Krediten, die Österreich zum Beispiel Griechenland gewährt hat, bezahlt bekommen. Aber trotzdem, wir haben ein Geld zurückgekriegt in Österreich, ja, zu relativ hohen Zinsen. Ja. Also ich glaube, das große Problem war, dass man also diese Form von Rettungspaketen in der Art und Weise durchgeführt hat und den Ländern auch gar keine Möglichkeit gegeben hat, sie wirklich zu entwickeln, wenn man sie quasi in der ganzen Kaufkraft so eingeschränkt hat, dass die Wirtschaft auch hinuntergegangen ist. Es gibt unterschiedliche Erfolgsmodelle, wenn man so will. Irland ist heraußen. Griechenland ist in der schwierigsten Situation, aber das hat immer das Flüchtlingsproblem zusätzlich. Und ich würde einmal sagen, die EZB hat eigentlich eine sehr gute Politik gemacht und hat etwas, wo man hat immer prophezeit, jahrelang, der Euro wird scheitern, da hat es Leute gegeben, die haben Inserate geschaltet, der Euro zerbricht in einem Jahr, in einem halben Jahr. Es ist alles nicht passiert, ja, man hat die Leute verunsichert. In Wirklichkeit ist der Euro nach wie vor stabil, funktioniert nach wie vor mit diesen ganzen Problemen. Und es ist halt die Frage, ob man nicht endlich irgendwie dazu übergeht, wirklich die Realwirtschaft wieder anzukurbeln, die momentan einfach nicht angekurbelt wird, weil eben niemand investiert unter diesen Bedingungen. Ja? Also ich würde sagen, auch die USA haben enorme Probleme. Ja? Die USA haben eine Schuldenkrise, da ist die europäische Krise nichts dagegen. Ja? Also es ist nicht so, oder wenn ich mir anschaue, der Rubel ist in den Keller gestürzt und ich meine nur, dass es nicht richtig ist, dass die EZB so, und das ist halt so ein politisches Glaubensbekenntnis gewesen, der Bank darf überhaupt nicht von der Politik in irgendeiner Form beeinflusst werden. Ja? Und ich glaube, dass man in der nächsten Zeit, und es wird im Herbst einige Dinge geben, da auch zu übergeben muss, dass man auch der EZB gewisse politische Regeln vorgibt. Ja? Und die EZB nicht einfach nur tun kann, was sie will. Ja? Aber das ist halt auch in diesem ganzen politischen Selbstverständnis drinnen gewesen. Zur Flüchtlingsdiskussion werden wir wahrscheinlich heute nur ein paar Mal zu reden kommen. Sie haben die Frage gestellt, was passiert, wenn quasi jetzt jemand nach, sage ich mal, Estland oder was zugewiesen würde, geht er nicht dann trotzdem nach Deutschland? Ja? Es ist in der Tat so, dass es ganz unterschiedliche Informationen gibt. Ja? Ich bin sehr, sehr gut informiert, weil ich fast täglich mit Idomene in Kontakt bin. Ja? Und mein Problem ist, dass ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man den Menschen dort sagt, wart's drauf, bis der Zaun wieder aufgeht. Ja? Das ist nicht in Ordnung, weil der Zaun wird möglicherweise lange nicht aufgehen und ich muss mich um die Menschen kümmern. Und wir haben uns sehr bemüht jetzt, das können Sie auch auf YouTube anschauen, wir haben mit Leuten in Idomene, dass sie nach Portugal gehen. Ja? Portugal hat angeboten, gemeinsam mit der portugiesischen Kollegin bin ich da jeden Tag irgendwie in Kontakt, vielleicht funktioniert es. Wir haben mit denen, Portugal hat 10.000 Plätze angeboten und bisher ist noch niemand nach Portugal gegangen, zwei Flieger oder sowas. Ja. Und die Frage ist jetzt, gelingt, dass eine größere Zahl von Menschen nach Portugal geht. Ich bin hoffnungsvoll, dass man das vielleicht in dieser Woche zustande kriegt. Und da stellt sich immer wieder heraus, die Information, man weiß nicht. Also die Informationen sind, weil Leute in Deutschland sind, natürlich klar von den Verwandten, die schon in Deutschland sind, geprägt vollkommen von den Erfahrungen und jeder sagt, ich will nach Deutschland. Und ich dann sage, warum willst du nach Deutschland? Es ist vielleicht Portugal sogar besser. Und dann weiß man eigentlich keine Antwort, wenn man sagt, ja gut, aber der und der ist schon dort. Ja. Also es ist sicherlich ein Problem, dass das falsche Informationen sind. Ich glaube aber umgekehrt, hätte das funktioniert, ja, hätte sich das wahrscheinlich relativ trotzdem ausgeglichen, wenn man die Menschen entsprechend verteilt hätte. Das Problem war, dass man bei den Kriegsflüchtlingen nicht ein Resettlement-Verfahren gewählt hat, was eigentlich notwendig gewesen wäre, sondern die Leute sich selber überlassen hat und sie damit auch in den Händen von Schleppern und so weiter getrieben hat. Hätte es ein Resettlement-Verfahren, das heißt, dass bestimmte Länder Quoten aufgenommen hätten, dann hätte diese ganze Fluchtbewegung diese gefährliche nicht braucht, weil dann hätte ein Flieger gechartert in Beirut und die wären nach Tallinn geflogen und was weiß ich. Ja. Das hat es nicht gegeben und das ist einer der Punkte, wo ich sage, Europa hat versagt, wenn man diese Frage nicht zu einem richtigen Zeitpunkt angesprochen hat. Die letzten 4 Jahre über 4 Millionen in der Umgebung von Syrien blieben, dann hat man ihnen die Mittel gekürzt, statt 28 Dollar im Monat 13 Dollar. Und dann ist auf einmal eine Bewegung entstanden, logischerweise. Ja? Weil man hätte, meiner Meinung nach ist, die Hilfe vor Ort ist das Allerwichtigste. Und da hat man nichts gemacht. Und da hätte Europa viel aktiver sein müssen. Ja? Absolut. Ja? So, also zudem, ich kann es nicht wirklich beantworten, was passiert wäre. Ja? Aber ich würde einmal sagen, wenn quasi das von vornherein ein anderer Prozess gewesen wäre, dann wäre das halt so gewesen, wie dass ein Rumäne vielleicht dann einmal nach Deutschland geht, aber da gibt es halt dann auch Voraussetzungen, da muss ich Arbeit haben, dass ich mich dann dauerhaft niederlassen kann und so weiter. Wozu brauchen wir die EU? Das ist die Grundsatzfrage, die Sie mir jetzt gestellt haben. Wir sind ungefähr 8 Millionen, sowas, ja, ein bisschen mehr, Österreicher. Und jetzt sagen wir mal, wir leben in der besten aller Welten, glauben wir, oder manche glauben das noch. Reden wir mal über Österreich, ja, und wir reden ja über Nationalstaaten, ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt das alles so behalten, wie es immer war, und wie es klasse ist und wie es super ist, dann lade ich Sie nur auf ein Gedankenexperiment ein. Es gibt 7 Milliarden Menschen, ja. Und wenn man sagt, dass 8 Millionen, das kann 8 Millionen Menschen sich voll durchsetzen in einer Welt von 7 Milliarden Menschen, der wird nicht recht haben, ja. Weil ich einfach auch eine gewisse Größe brauche, um global was zu bewegen. Und ich denke mal, mit 500 Millionen Europäerinnen und Europäern ist das so ein Faktor, wo man globaler Dinge bewegen kann. Und wir leben in einer globalisierten Welt. Alle unsere Produkte sind irgendwo, also wir sind ja nicht mehr in einer Zeit, wie wir geboren, ich bin 10 Jahre später geboren, da war das noch einfacher, sondern wir leben in einer durch und durch globalisierten, braucht nur am Morgen in Hörsching schauen, wer alle wegfliegt, das sind großteils oberösterreichische Firmen, die überall sind, die nach China und so weiter fliegen. Also ich brauche eine gewisse Größe und weil Sie sagen, die Schweiz, es kann nur einer die Ausnahme sein. Wenn alle die Ausnahmen sind, gibt es keine Ausnahme. Ja? Und die Schweizer müssen auch alles nachmachen. Ja? Die Schweizer müssen alle europäischen Gesetze nachvollziehen, weil sie sonst überhaupt mit ihren Produkten nicht einmal die machen alles, was an europäischen Regelungen existiert, eins zu eins beschließen sie das dann.
Ja, das ist.
Okay, aber damit könnte man vielleicht die nächste Sammelrunde beginnen und da sind Sie, glaube ich, als Erster.
Nur habe ich jetzt nicht TTIP verteidigt, das will ich sagen. Ja. Sonst.
Bitte. Ja, schönen guten Abend. Es schiebt sich nicht nur die Schengen-Grenze, sondern auch sozusagen die Einflusssphäre von Europa. Und damit kommen wir leider in Konflikt mit anderen Großmächten, sage ich jetzt einmal. Und dort entstehen dann sogenannte Frozen Conflicts. Was ist sozusagen die Strategie jetzt, weiß nicht, der Kommission, des Rats, der Institutionen? Erstens, dass man die man schon hat, auflöst und zweitens, dass man in Zukunft keine Konflikte mehr quasi erzeugt.
Okay. Weitere Frage bitte.
Herr Weidenholzer, also meine Frage wäre bezüglich der europäischen Themen und die Öffentlichkeit und an das Parlament. Wurde das Modell der Vereinigten Staaten von Europa schon mal in Angriff genommen oder wurde schon mal ein Wort darüber verloren? Und wie würden Sie das sehen? Sehen Sie eine Chance für das Modell der Vereinigten Staaten von Europa?
Okay. Ich glaube, Sie wollten, ja.
Genau, bei dieser Frage würde ich mir gerne anhängen beim Vereinten Europa. Gibt es auch ein Konzept oder eine Vision für uns, also eine gemeinsame Wertegesellschaft in Europa? Also eine gemeinsame Werte. Wenn man jetzt so mit den einzelnen Wirtschaftsweisen redet, sozusagen unter der Hand, dann sagen sie, ja, das zum Beispiel das Konzept von Tsipras oder Varoufakis, das wäre ja aufgegangen, Investitionen in die Realwirtschaft. Nur es ist die Angst vor der linken Strömung zu groß, dass das gar nicht funktionieren darf. Darum opfert man einiges und macht den Rechtspopulisten, wie so sehr mit nationalstaatlichen Fragestellungen, die dann jeder als Einzelnationalstaat nach Brüssel wandern, die eigenen Interessen durchsetzen, eigentlich viel mehr Spielraum. Gibt es da eine Vision, wo man das wieder ein gemeinsames Europa?
Ja, glaub, ich hätte drei Probleme wieder, ja. Vielleicht fange ich mit dem letzten gleich an. Ja. Also es gibt europäische Grundrechtecharta, die viel zu wenig bekannt ist, die aber, glaube ich, ein sehr gutes Fundament ist und das beschreibt, was eigentlich Europa sein könnte. Es ist von Relevanz, weil der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung ausschließlich auf das immer referiert und von daher sind zum Beispiel viele Gesetze wie, oder viele Urteile des EuGH sehr stark geprägt, wie etwa das Safe Harbor Abkommen mit den USA über Datenaustausch oder die Vorratsdatenspeicherung, die hat der EuGH kassiert mit Hinweis auf die Grundrechtecharta. Das heißt, das ist wirklich ein tolles Dokument, ein wichtiges, das man auch, glaube ich, viel stärker diskutieren sollte und im Mittelpunkt bringen sollte. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, das einzuhalten. Das Problem ist aber, wenn einmal wer Mitgliedstaat ist und sich nicht mehr dran hält, was passiert dann? Das erleben wir jetzt in Ungarn oder in Polen. Ja. In Polen ist eine Verfassungskrise, die ja wirklich ganz schwierig zu lösen ist eigentlich. Und da sind also genau diese europäischen Werte eigentlich gefragt. Aber die Frage ist, kann ich das umsetzen? Ich kann keinen Mitgliedstaat ausschließen, das geht sowieso nicht, aber ich kann ihm das Stimmrecht nach Artikel 7 wegnehmen. Bei Polen ist jetzt der Verfahren eingeleitet, das nach Artikel 7, das Polen in der letzten Stufe ja das Stimmrecht entziehen kann. Wir reden dann immer von der Atombombe, weil das ist halt wirklich Atombombe. Und man braucht halt andere Instrumente, dass man diese, wenn es so Verletzungen der Grundrechtecharta gibt, dass man das auf einer kleineren Skala in den Griff kriegt. Und das gibt es leider nicht. Da gibt es einen Vorschlag des Parlaments, aber der Rat will da überhaupt nicht. Was jetzt die Wirtschaftspolitik betrifft, gibt es eigentlich schon ein Grundverständnis. Und dieses Grundverständnis der Kommission ist neoliberal, ja. Braucht man gar nicht darum herumdeuteln. Das ist ein Verständnis, das halt darin besteht, weg mit den Subventionen, deregulieren, privatisieren, das haben wir in den letzten Jahren alles erlebt, von den Post- und Paketdiensten angefangen bis zum Eisenbahnverkehr und so weiter. Also eine alternative Vision, wie du sie jetzt gefordert hast, gibt es sicher momentan nicht. Es gibt Leute, die sich von Europa erhoffen, dass sowas möglich sein wird. Und das finde ich ganz faszinierend. Zum Beispiel der Jeremy Corbyn, der jetzige Führer der Labour Party, war eigentlich einer, der sehr europaskeptisch war. Und der jetzt in die Kampagne in England eingestiegen ist mit einer ganz massiven Befürwortung Europas. Und der sagt, er will in Europa bleiben, um es zu ändern, ja. Und er will das rückgängig machen, was der Blair und andere Europa angetan haben. Ja. Ich habe vor 3 Wochen die Gelegenheit gehabt, mit ihm ein langes Gespräch zu führen und ich war also sehr, sehr fasziniert davon, dass es Leute gibt, von denen ich eigentlich glaube, dass sie mit Europa nichts zu tun haben, dass die ihre Hoffnungen auf Europa setzen, weil sie sagen, in England allein nutzt es nichts, weil sie werden trotzdem immer wieder dann von den anderen Entwicklungen. Also, es ist offen, ja, aber momentan ist es eine eindeutige neoliberale Fixierung der Kommission. Zu Europa, USA. Also ich gehöre zu jenen Leuten, die sich als Föderalisten bezeichnen. Und für mich ist, bin jetzt in ein bisschen fortgeschrittenen Alter, ich werde es nicht mehr leben. Aber ich glaube, dass ein europäischer Bundesstaat eine Vision ist, für die sich zu kämpfen lohnt, wenn der Staat demokratisch aufgebaut ist, wenn er wirklich seinen Gliedstaaten dann auch die entsprechenden Rechte gibt. Also, das würde uns auch von dem Problem befreien, das wir momentan haben, dass wir starke Staaten haben wie Deutschland mit weiß nicht, 70, 80 Millionen Einwohner. Und ganz kleine Staaten. Wenn ich eine föderalistische Lösung habe, dann würden diese großen Nationalstaaten nicht mehr so eine Rolle spielen und eher so Regionen wie Österreich und Bayern dann auf der gleichen Ebene sein. Also, aber auch die USA haben lange gebraucht und da hat es heftige Verfassungsdiskussionen gegeben in den USA. Auch da hat es auch einen Föderalismus. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das so wirklich noch bei vollem Bewusstsein erleben werde. Aber es ist, in der Long Run ist es eine wirkliche Perspektive. Ja, und Frozen Conflicts und wie könnte Europa garantieren, dass es keine Konflikte gibt und so. Ja, erstens einmal wird es immer Konflikte geben, braucht man nicht naiv sein, weil es immer Interessen gibt. Die Frage ist nur, wie löse ich sie? Und da haben wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren so ziemlich das alles gemacht, was man nicht hätte tun sollen. Irakkrieg zum Beispiel, Syrienkonflikt, also wirklich falsche Politik betrieben. Es gibt leider eine viel zu schwache europäische Außenpolitik. Es gibt zwar eine hohe Beauftragte, die Mogherini, die quasi die Außenministerin ist, die darf aber nur innerhalb des Mandats, dass sie die Mitgliedstaaten zu billigen, agieren. Ja. Das heißt, sie hat für manche Dinge ein Mandat und da ist sie quasi die Außenministerin, für manche hat sie es nicht. Beim Iran-Deal hat sie ein Mandat gehabt und sie hat das auch ganz massiv sichtbar machen können. Im Syrien-Konflikt haben sie die Mitgliedstaaten nicht durchgerungen, der Hohen Beauftragten ein Mandat zu geben. Ja. Das heißt, sie ist zwar sehr aktiv hinter den Kulissen tätig, aber sie kann nichts tun, weil sich heute halt lieber der Herr Steinmeier und der französische und der britische Minister und der italienische hinstellen und Europa halt eigentlich nur die dienende Rolle dann machen kann und halt das alles vorbereiten muss für den Außenminister, aber sie selber darf bei keiner Konferenz teilnehmen. Ja? Also da sieht man. Und ich würde einmal meinen, da wäre es schon sinnvoll, wenn man sich zu einer gemeinsamen außenpolitischen Position durchringen könnte. Und das würde wahrscheinlich schon in manchen Regionen was bringen. Und ja, was man tun kann, damit Konflikte nicht entstehen. Ich glaube, Wir haben als Parlament jetzt eine Resolution verabschiedet, die auch manche Mitgliedstaaten aufgegriffen haben. Holland hat zum Beispiel als erstes Land diese Resolution umgesetzt, jetzt in nationales Recht, dass in Länder, wo schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts vorliegen, keine Waffen mehr geliefert werden dürfen. Ja? Zum Beispiel heißt es konkret, dass die Niederlande keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien liefern. Ja? Wir tun's. Ja. Und die Briten tun's in einem exorbitanten Ausmaß. Ja? Also, das wären schon Dinge, die wirklich was ändern könnten. Ja? Aber da kann man jetzt sagen, einer von 28 macht's. Aber na, kein Unwichtiger. Ja? Aber ich sage jetzt, also, da würde ich mir mehr erwarten, aber das ist halt dann auch immer eine Frage, wozu ringt man sich dann durch? Ne? Es sind doch unterschiedliche Positionen. Und der Schwede wird möglicherweise die Lage in Saudi-Arabien ganz anders sehen als ein Grieche oder, ja.
Okay. Man ist die Frage nach der Wertegemeinschaft damit auch beantwortet, okay. Ja, gibt's weitere Fragen aus Ihrem Kreis? Ich glaube, Sie wollten noch eine Anmerkung, Frage.
Russland und die USA spielen ja...
Mikro, sonst geht nichts.
Ja. Russland und die USA spielen ja im Syrien-Konflikt gerade auch nicht eine besonders glorreiche Rolle. Und meine, beziehungsweise unsere Tochter, die ist mit dem Geografischen Institut der Universität Salzburg vor 18 bis 20 Jahren in diesem Land gewesen und hat also da jene Kulturschätze noch bewundern können, die jetzt großteils vernichtet worden sind. Aber wenn man sie über irgendetwas fragt, wo die Politik hineinspielt, dann weiß sie ungefähr so viel wie jene fünf Frauen, die ich in den letzten zwei Tagen gefragt habe, ob sie die Oper Rigoletto kennen und und die weibliche Hauptfigur daraus, ja.
Darf ich Sie trotzdem, also ich schätze Ihr Wissen ungemein, also ich finde es immer fabelhaft, aber darf ich Sie bitten, zum Punkt Ihrer Frage zu kommen, bitte.
Rigoletto ist in der Inszenierung des begnadeten Regisseurs Klaus Guth mit einer Schachtel
was ist die Frage,
von Anfang bitte? An unterwegs gewesen und in der hat er alle Probleme getragen, so wie ich.
Wo war das? Wo gehen wir hin? Das ist jetzt die Frage.
Was war die Frage?
Wohin Rigoletto geht, fahren wir so weiter.
Ah, okay.
Ja. Man
bitte.
Man kann sich jetzt fragen, wer ist Gilda?
Herr Breto. Bitte. So, da war, glaube ich, jemand, der eine Frage stellen wollte, da und da, ja. Also, eins, zwei, drei. Also, können wir da, ja, geht schon.
Also ich hätte wieder eine Frage zurück zum Thema Flüchtlinge. Wie stehen Sie zu dem Abkommen, Flüchtlingsabkommen jetzt mit der Türkei, mit dem zukünftigen möglicherweise Abkommen mit Libyen, beziehungsweise auch den Vorschlag, den Australien uns nach Europa geschickt hat, beim Grenzschutz im Mittelmeer, dass wir die einfach wieder zurückschicken?
Okay, darf ich? Papier? Schau, du bitte Wasser. Gell.
Danke.
Wenn ich beobachte, welche Österreicher schon in Brüssel waren und wie sie dann in der österreichischen Politik plötzlich nicht mehr existent waren. Der Herr Fischler, dann der Schwiegersohn von Waldheim, der Herr Karas. Den österreichischen Politikern ist ja scheinbar ihr Schrebergarten viel, viel näher. Und wegen der Kommunikation, du hast es ja dann schon gesagt, die zahlen halt Einschaltungen in der lokalen Presse. Was mir ein bisschen auffällt für Europa, der ORF hat durchaus sehr, sehr gute Auslandskorrespondenten, aber die schreiben Bücher. Ja, damit sie das unter die Leute bringen, was sie so erleben. Wie geht's dir da, wenn du von der schweren Arbeit in Brüssel mit den allen versuchen, das zusammenzufügen, dann plötzlich die lokalen Politiker in dem österreichischen Schrebergarten erlebst, unabhängig vom Couleur.
Da war, glaube ich, noch.
das ist jetzt schon zur aktuellen Politik. In Österreich gibt es derzeit zwei In Österreich gibt es derzeit zwei Kandidaten für die Präsidentschaft und keiner davon will TTIP unterschreiben. Heißt das, dass TTIP dann in Österreich nicht kommt oder blockieren die das dann für ganz EU?
Okay. Machen wir so.
Bitte, ja.
Ich meine, zur letzten Frage. Ich glaube, das ist so eine typisch österreichische Diskussion eigentlich, die relativ irrelevant ist, weil er noch nicht einmal weiß, ob er überhaupt das zum Unterschreiben hat. Ich würde einmal sagen, ja, aber es ist noch nicht ganz klar, ist das eine gemischte Materie, und wenn es eine gemischte Materie ist, dann gibt es Teile, die auch von Österreich ratifiziert werden. Also da warten wir nur auf eine entsprechende Auskunft des EuGH, die er noch immer nicht gemacht hat. Der ist gefragt worden zum Abkommen mit Singapur, mit genau diesen Fragen, die Beantwortung heißt dann, dass auch geklärt ist, welche Rolle spielen die nationalen Parlamente, spielen sie überhaupt nicht. Mit Sicherheit ist es so, dass wir das ablehnen können. Ja? Also die einzige Institution, die wirklich nachsagen kann, ist das Europäische Parlament. Wir haben das auch schon gemacht, bei ACTA zum Beispiel, das war auch ein internationales Abkommen. Da haben alle gesagt, das darf man nicht, und auch nationalen Regierungen haben einen Druck ausgeübt, dass wir dafür sind. Ja. Das Europäische Parlament hat Nein gesagt in einem Akt der Selbstemanzipation, und es hat uns nicht geschadet. Ja. Wie es bei TTIP ausschaut, da ist sehr viel im Fluss. Also ich persönlich glaube eher, dass das wahrscheinlich länger dauern wird, wenn man auch in den USA ja große Widerstände hat. Aber bei TTIP würde ich sagen, ist so 40-40-20, also 40 dafür, 40 dagegen, 20 unentschieden. Das ist eine ziemlich offene Geschichte. Das hängt jetzt viel von den weiteren Entwicklungen ab. Und die erste Nagelprobe wird CETA sein. Ich führe jetzt ein bisschen mehr, weil es ja eh so im Raum steht. Ja. Ne? Die erste Nagelprobe wird CETA sein, wo jetzt die Kommissarin auf die grandiose Idee gekommen ist, dass man ja eigentlich auch wenn der EuGH vielleicht sagt, dass da die Mitgliedstaaten teilweise mitreden, dann könnte man trotzdem das, was quasi Europa alleinige europäische Kompetenz ist, schon in Kraft setzen. Ja. Und das wird jetzt dem Rat vorgelegt als erstes und dann dem Parlament. Und das rechnen wir, wird, wenn das ganz glatt geht, wie sie sich vorstellt. Und CETA ist insofern wichtig, weil was ich in CETA mache, ist mehr oder minder bindend für TTIP. Also dieser Schmäh da, zuerst mit den Kanadiern und dann ist eigentlich wirklich eine Trickserei gewesen. Ja. Und dann wird es also im Parlament bei uns sein. Wie es jetzt aussieht, wird es nicht im Juni zur Unterzeichnung kommen, weil der Sigmar Gabriel gemeint hat, er würde nur dann unterschreiben, insofern ist es auch egal, was jetzt unser Vizekanzler tut, wenn vorher ein SPD-Sonderparteitag ihn dazu ermächtigt. Und die werden allen möglichen Druck ausüben, dass sie ermächtigen, aber es kann ja sein, dass er keine Mehrheit kriegt. Ja. Das ist jetzt meines Wissens Ende September. So auf der Gerüchtebörse wird dieser Parteitag stattfinden. Das heißt, wir werden Oktober oder was dann im Ministerrat CETA haben. Und ja, wenn der Gabriel verliert, gibt's ihn eh nicht mehr. Also, das ist wirklich ein Knackpunkt, ein ganz so ein politischer Knackpunkt, der sich da jetzt aufbaut, ja. Aber Österreich hat natürlich was tun, aber ich glaube, das ist halt leider so das Problem, dass man immer das Politikerhaft in Österreich halt viel zu viele Dinge von sich behaupten, wofür sie zuständig sind, was sie eigentlich gar nicht sind, ja. Und das macht die Probleme dann eigentlich erst. Ja. Bei denen sie sagen, für was sie zuständig sind, dann denen sie vielleicht da ernster genommen werden. Ja. Also es gehört zum österreichischen politischen Spiel dazu, dass man dass man halt gerne da herumspielt. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Es ist ein großer Unterschied, ja, weil das parteipolitische Hickhack so nicht existiert, ja, im Europäischen Parlament. Ich kann mit, wir haben aber keine Regierung, die uns jetzt unter Druck setzen kann, ne, außer daheim, ja. Aber da ist man halt weit weg, zum Glück, ja. Die Kommission kann uns nicht unter Druck setzen. Das heißt, jede Vorlage, die die Kommission bringt, wird verändert, ja. Ich meine, wenn im Nationalrat jede Regierungsvorlage verändert wird, wird die Regierung verzweifeln, ja. Oder da werden lauter Abweichler und die dürfen wir niedermachen. Haben wir ja gesehen, ja. Und dort ist aber der Normalfall, ja. Und der Clubzwang, es gibt eine Clublinie, aber der Clubzwang gibt es auch nicht, weil es hat keine Konsequenzen, wenn ich dagegen stimme. Da muss ich es halt begründen und sagen, ich kann nicht mit, tut mir leid. Ich kann eh nicht immer gegen meine Fraktion stimmen, weil dann wird mir irgendwer mal fragen, warum bist du nur dabei. Ja? Aber also ich halte es für sehr positiv, dass es keinen Clubzwang gibt. Ja? Und insofern ist der Unterschied schon sehr stark, ne? Wenn man halt mehr sich selber verpflichtet ist und seinen Wählern, als ich muss mich halt dann fragen, was habe ich versprochen? Und da kann ich nicht was anderes machen, ja. Aber, oder, also das ist schon ein Vorteil. Das würde ich sagen, ist positiv. Und, ja, was mich stört ist, es gibt ganz unterschiedliche Kulturen in Ländern, ja. Bei den meisten Ländern ist es so, wenn da eine nationale Wahl war, dann kommen mindestens 2-3 Kollegen in die Regierung. Also das ist eher so, Italien oder ganz wurscht jetzt, in alle Länder, Dänemark, wenn ein Regierungswechsel ist, dann werden immer einige Europaparlamentarier zu Ministern gemacht. Ja? Das war in Österreich undenkbar. Ne? Also insofern sieht man, das sind irgendwo weit weg und haben nicht die Relevanz. Ja? In Italien ist das zum Beispiel wirklich, da gibt es Leute, die waren einmal Minister, dann waren sie abgehört, dann sind sie wieder. Also die sind viel stärker, die leben viel stärker auf der europäischen Ebene und kriegen dadurch auch viel mehr außer für ihr Land. Ja? Klar. Und bei uns ist eher so ein bisschen Abschiebe. So. Gab es einmal einen bösen Spruch, der nicht ganz zutrifft, aber ein bisschen vielleicht zutrifft. Aus den Anfangsjahren des Europäischen Parlaments haben wir gesagt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Ja? Das ist, auf mich trifft es zu, aber so ungefähr, ja, ist die österreichische Haltung dazu. Ja? Und ja.
Wo steht denn derzeit oder in einem erweiterten Europa das trojanische Pferd? Wo steht denn das?
Ja, TTIP. Flüchtlingsabkommen, Presse noch. Ja, ich bin da nicht, ich meine, wir tun immer gerne über die Presse schimpfen, über die österreichische Presse kann man viel Negatives sagen, vor allem solange es möglich ist, dass man sich oder solange Leute glauben, man kann sich Presse kaufen, ja, haben wir so ein Niveau der politischen Diskussion, wie wir es in Österreich haben. Ja. Das ist einmal klar. Und ich glaube aber auch, es hängt schon von einem selber ab, ob man so weit kommunizieren kann, dass die da interessiert. Ja. Und ich glaube, da ist uns, unseren Kollegen, auch meinem Kollegen Rübig und mir, schon gelungen, dass wir da jetzt auch die lokale Presse mehr informiert haben, wenn wir Leute eingeladen haben, die dann quasi als Praktikanten bei uns mitgearbeitet haben und gesehen haben, wie das funktioniert. Ist ein steiniger Weg. Und ich glaube, wenn man nur glaubt, man kann mit einer Presseaussendung die Welt bewegen, ist man am falschen Dampfer. Ne? Das heißt, ich würde es nicht ganz negativ sehen. Ich glaube, dass sich der ORF da bemüht. Das Problem ist halt nur, sie zeigen es halt dann nur in ORF 3, die Diskussionen, und wer schaut sich das dann schon an. Ja? Aber da könnte man mehr tun. Und es gibt halt Länder, die sind da aktiver. Ja. Ich habe viel mehr Interviews für irgendwelche deutsche Radiostationen als für den ORF. Ja. Sagt da irgendwas. Es spricht nicht unbedingt gegen mich, sagen wir so. Ja, zum Flüchtlingsabkommen. Ich glaube, man muss mit jedem Nachbarn reden. Ja. Und man muss mit dem Nachbarn Arrangements finden. Und ich glaube, die Türkei hat viele negative Seiten, die Türkei hat auch Positives geleistet. Sie haben wirklich sehr lange Zeit für sehr viele Leute Bedingungen geschaffen, sie versorgt. Also man darf jetzt nicht nur, ich bin sehr kritisch, ich mache viel Aussendungen gegen Erdogan und so, aber sie haben auch für in dieser ganzen, die letzten vier positive Sachen geleistet. Und es gibt aber negative Seiten, und diese negativen Seiten sind vor allem auch diese Verwicklung der Türkei in den ganzen Menschenschmuggel. Menschenschmuggler sind nicht unbedingt Fluchthelfer, das ist ein Unterschied. Da gibt es ja Leute, die haben extreme ökonomische Interessen. Ja. Und ich frage mich halt, wenn es einmal, ich war ein paar Mal in Idomeni, wenn es einmal fragt, ich immer mit den Leuten geredet, und das Erste, was man immer natürlich erfährt, ist, weil es ja erst ein paar Tage her ist, wie das war am Boden und wie schlimm das war und so. Man nimmt dann die Leute, dann frage ich mir, was habt ihr gezahlt, ne? $2,000, ja. Jetzt, Anfang März, war der Preis $800, ja. Das heißt, es folgt Angebot und Nachfrage, ja. Und wenn keiner mehr rüber will, ja, dann müssen wir halt den Preis irgendwie reduzieren, damit man, das ist ein grausliches Geschäft, ja. Und die Türkei hat da zugeschaut, das gewusst. In der Türkei gibt es den Staat, und es gibt den sogenannten tiefen Staat in der Türkei, also mit Verwicklung, mit organisierter Kriminalität, Geheimdienste und so. Und ja, man muss Realist sein, man muss das sehen, und man muss, glaube ich, versuchen, da zu Vereinbarungen zu kommen. Weil es ist auch nicht menschlich, wenn ich wen auf ein Plastikboot setze und er am $800 abknüpft und dann das Gepäck, das er mit hat, das haben wir die Leute auch erzählt, ins Wasser schmeißt, weil man nur mehr Leute aufkriegt. Also die sind ja alle erschüttert gewesen von dem. Dann ist das was nicht geduldet werden kann. Und ich glaube, in dem Sinn gibt es jetzt mit der Türkei neue Standards, sagen wir so, und da ist einiges an Bereitschaft der Türkei, dort diese Leute zu kontrollieren und das organisierte Verbrechen da einzudämmen. Ich habe den Verdacht, dass es zeitweise, das habe ich nicht nur ich, aber der ist auch überall diskutiert worden, die Türkei das benutzt hat, um Europa unter Druck zu setzen, also bewusst das eingesetzt hat. Ja? Also man darf nicht naiv sein, ja? Aber ich glaube, eine Übereinkunft, wie es es jetzt gibt, ergibt auch die Möglichkeit, dass man mit ihnen über gewisse Dinge redet und sie kontrolliert, sie kritisiert. Da gibt es sehr viel Kritik, aber ich würde einmal sagen, das ist das Positive. Das Negative ist natürlich dann, wenn eindeutig und systematisch Menschenrechte verletzt werden und die Genfer Flüchtlingskonvention verletzt ist, das darf nicht sein. Ja? Und da gibt's, da bin mir nicht ganz so klar, ob das Einzelfälle sind oder ob das systematisch ist, aber da gibt es also gegenüber der Türkei sehr, sehr massive Kritik. Ja. Und das, was mit Libyen passiert ist, auf der gleichen Idee, was also mehr oder minder die Merkel mit der Türkei gemacht hat, das ist jetzt so halt der Versuch von Renzi mit Libyen, das heißt kompakt mit Libyen zu so einem Abkommen zu kommen, beide Bedingungen wieder anders sind, weil halt da eher große Boote unterwegs sind, die Distanz weiter ist und so. Aber, also, und da gilt im Prinzip genau das Gleiche. Ich würde nur sagen, es ist notwendig, mit einem Nachbarn zu reden und irgendein Regelwerk zu haben, wie man darüber redet, wenn man da nicht immer zu einer Einigung kommt. Und die Türkei hat viele Probleme, die für uns gravierend sind, nicht nur Menschenrechtsverletzungen, die ganzen Kurdenfrage ist ein Wahnsinn, ja. Ja, das alles. Aber es ist besser, ich habe zumindest die Möglichkeit, mit dem zusammenzusitzen und zu reden, als ich habe das auch nicht, ja. Und insofern ist das ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber Realpolitik hat auch einen Sinn, indem man, es hat auch im Kalten Krieg Situationen gegeben, wo die Leute, die sich eigentlich mit der Atombomben droht haben, miteinander geredet haben, ja. Und das ist immer besser, solche Situationen zu haben, ja. Und vielleicht nur zu Ihrer Frage nochmal, Syrien ist vollkommen, ein vollkommen vergurkste Angelegenheit, die uns wirklich, wirklich noch lange zu schaffen machen wird, die wir selber verursacht haben mit unserem Zuschauen und mit unserer Nichtpolitik und ja, jetzt sind wir dort und ja, sind viele Akteure, viel zu viel, jeder spielt seine eigenen Karten. Die Hoffnung, die wir bis vor einem Monat gehabt haben, dass es zu einer zumindest partiellen Waffenstillstand kommt, scheint nicht einzutreten. Und das ist schlecht, sehr, sehr schlecht fürs nächste Jahr. Ja. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, aber momentan sind die Zeichen eindeutig auf Eskalation wieder. Und ja, ich...
Also das ist die erste Frage der letzten Runde. Ja, ich glaube...
Da, ja, genau.
Ja, mir wurde es jetzt ein bisschen zu positiv gezeichnet schon.
Nein, siehst du.
Nein, ich denke mal, Europa redet mit Nachbarn, die er eigentlich unter Druck setzt, niemand hat, wenn ein Nachbar nicht, dem er eigentlich nicht vertraut oder von dem er viel Negatives hört, sein Kind an Vertrauen zum Aufpassen. Weil das tut mir manchmal mit Nachbarn, ne? Dass man sagt, schaust mal aufs Kind oder so ähnliches. Also mit guten Nachbarn. Ich denke mal, ich habe von mehreren Seiten. Also es geht über die Presse, es war letztens der Gewerkschaft in der Arbeiterkammer da. Es sind anscheinend 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei und 300.000 werden also so recht und schlecht versorgt. Und ich denke mir, seit Europa dieses Abkommen und die Grenzen dicht macht und auch Österreich so rühmlich, sind nämlich die Bilder relativ verschwunden aus den Schlagzeilen. Und auch die Berichte. Ich habe das sehr genau verfolgt und sehr viel die verschiedensten Kanäle mir angeschaut. Also ich glaube, was da passiert, Europa hätte das nicht notwendig, das reiche Europa, dass es sich so verhält. Es war heute gerade abends im Abendjournal ein Bericht über Sri Lanka und auch dort haben sie erwähnt, dass die Islamisten einen Vormarsch machen. Da habe ich mir so bei mir laut gedacht, die sind so weit weg, wenn die ein bisschen näher waren, dann kann man das wahrscheinlich auch.
Ja, kommen wir
nicht. Da. Eine kleine Antwort auf die Frage, die aus dem Publikum gekommen ist. Das trojanische Pferd steht ungefähr in diese Richtung 300 Meter. Da kann man sich das anschauen.
Bei der Kirche.
Bei der Kirche, genau.
Trojanisches Pferd.
Das trojanische Pferd. Das war die Frage erst.
Trojanisches Pferd können wir uns nachher noch anschauen.
Steht da unten bei der Kirche. Es wartet dort bis Dienstag. Das gibt es
aber in der Rechtsprechung
auch schon. Ja. Gut. Ich mache Ihnen dann eher einen Vorschlag.
Von dir ist erst Joe gekommen, das Wort warum, ja, die Frage eigentlich genau genommen. Ich würde dem was entgegenstellen, das Wie geht's? Ja, das Wie ist für mich persönlich viel, viel wichtiger eigentlich. Wie können wir da, die 100 Leute, die da sitzen, die alle offensichtlich irgendeinen Grund haben, warum sie da sind und die Wünsche und Bedürfnisse haben, etwas dazu beitragen, dass es vielleicht ein lebendigeres Europa gibt, ein humaneres Europa? Und wo wir da ansetzen könnten, was könnte aus deiner Erfahrung heraus eine gute Möglichkeit sein, ja, dass wir trotz vieler Widerstände und trotz vieler das geht nicht und das geht nicht, vielleicht etwas anderes machen können, um wegzukommen von diesem Rechtspopulismus, um wegzukommen von diesem neoliberalen Gedankengut. Was wären deine Ansatzpunkte vielleicht und vielleicht kann der eine oder andere dann was mitnehmen noch. Danke.
Ich glaube da...
Also nach der positiven Aufforderung traue ich mir fast gar nichts mehr nachfragen. Aber mir geht es nochmal die Frage, weil du sagst, wir haben zugeschaut, also im nordafrikanischen Konflikt. Wie ist das jetzt? Gibt es auch ein Konzept für Entwicklungshilfe-Thema im zentralafrikanischen Raum? Ich sage, meine Tochter ist aus Äthiopien, wir haben so Projekte in Tansania. Und man sieht, da gibt es ja jetzt schon massive Völkerwanderungen, Bewegungen, nicht aus Kriegsgebieten, auch nicht aus religiösen, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen, ein sehr starkes, ungebildetes Hirtenvolk, das in einer großen Bewegung sehr Richtung Norden, Richtung Europa irgendwann bewegen wird. Also die werden kommen. Gibt es da ein Konzept auch hier in der Entwicklungshilfe, das schon vorab wieder abzuwenden oder zurückzuhalten oder was beizutragen?
Okay, noch zwei Fragen haben wir noch.
Jetzt müssen wir den Zettel da irgendwie.
Ich habe eine Frage zum europäischen Süden.
Ja.
Wie wird denn die Initiative von Yannis Varoufakis eingeschätzt oder wahrgenommen, die er initiiert hat? Das ist Democracy in Europe Movement 2025.
Okay, und dann glaube ich, Sie wollten noch. Also vielleicht die noch. Dann noch Sie.
Ich habe noch eine Frage zur Ukraine und den Sanktionen der Ukraine. Ich möchte auch hinweisen, dass das bei uns in Österreich 40.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, wir von diesen Sanktionen massiv betroffen sind, wir wirklich dadurch leiden, wenn man das fühlt, das kehrt man zwar auf den Tisch, aber der Steyr zum Beispiel hat Kurzarbeit gehabt, die John Deere, die Amerikaner, die amerikanischen Traktoren bauen gerade in Russland ein neues Werk und fahren aus Teufel vom raus. Also uns treffen die Sanktionen massiv hart. Meine Frage ist eigentlich, diese Sanktionen sind ja deswegen eingetreten, weil die Russen bzw. die russischen Verbündeten die Embargos abgeschlossen haben. Jetzt frage ich Sie, gibt es eigentlich irgendeinen Beweis, dass es die Russen waren? Weil bisher habe ich gesagt, ja, also wir brauchen einen Beweis, wir haben jede Menge Beweise, nur leider, die werden nicht veröffentlicht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, Sie stimmen Sanktionen zu, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Beweis haben, sondern einfach, weil die Merkel oder die Amerikaner sagen, ja, da machen wir Sanktionen, das haben dann die Österreicher dabei und das wird durchgebunden. Halten Sie das für eine Politik, die dazu geeignet ist, unseren Glauben an Europa zu stärken?
Okay, und dann wollten Sie, glaube ich, noch.
Jetzt muss ich schauen,
das Problem, und vollkommen richtig angeschnitten, dass ja diese Fluchtbewegung aus dem Nahen Osten, aus dem Flüchtlingslager dort, auch dadurch zustande kam, dass der UNHCR, der entsprechenden UNO-Organisation, das Geld ausgegangen oder gekürzt wurde. Das stimmt. Das war Ende 2014. Nun ist die UNHCR keine Waffe oder eine Geheimgesellschaft, eine Gesellschaft der UNO, da sitzt auch die EU, da sitzen alle Staaten. Und niemand hat das bemerkt zur Handlungsfähigkeit der EU gemeint. Die zweite rhetorische Frage ist, Sie lassen eine Sympathie für die Vereinigten Staaten von Europa nach dem Modell der USA erkennen. Dazu, es muss Ihnen ja bekannt sein, dass in den USA ein No-Bailout existiert. Das heißt, wenn Kalifornien pleite geht, zahlen die anderen nicht. In Europa existiert dieses No-Bailout auch, wird allerdings nicht vollzogen. Wenn wir Vereinigte Staaten nach dem Modell der USA hätten, wäre Griechenland schon draußen. Danke.
Danke. Okay, ich habe eine Fülle von Fragen.
Ja.
Ja. Ich werde die unterstützen, wenn Fragen irgendwie
aufhören. Ich hoffe, die erste Herausforderung ist, dass ich die Schrift lesen kann. zur letzten Frage, also das ist ein langer Weg. Ja. Ich habe jetzt einmal gesagt, grundsätzlich glaube ich, dass das deswegen ein sympathischerer Weg ist, weil dann auch klare Regeln und so weiter da sind, was wir jetzt nicht haben. Jetzt ist ja alles irgendwie für Interpretationen offen. Ja. Insofern favorisiere ich eine Entwicklung, die längerfristig in diese Richtung geht. Und ja, was jetzt die einzelnen Bundesstaaten betrifft, wird das wohl so sein, wie Sie sagen. UNHCR, ob das niemand gemerkt hat, oh ja. Ich weiß, wir haben im Mai 2015 ja, aber ich sage, bei uns im Ausschuss den stellvertretenden Direktor vom UNHCR, den Volker Türk, ist Österreicher, gehabt und der hat uns das ganz klar gesagt. Der hat sogar schon Hochglanzbroschüren vorbereitet gehabt, ja, was im Nordirak passieren wird, wenn die Mittel nicht mehr, ist ja nicht nur, dass die Mittel nicht, sondern sie sind ja zum Teil zugesagt und nicht geflossen, es kommt dann nur dazu, dass das ja auch wieder viel versprochen und das über, also auf jeden Fall, der hat das uns wirklich so klar gemacht, ja. Und ich meine, die Flüchtlingsbewegung hat eigentlich jetzt im Sommer, ja. Ja, so richtig dann stark und wenn man, die ersten, wo es zum ersten Mal so richtig im Bewusstsein der Bevölkerung war im, im August, glaube ich, oder Juli, wie diese 51 Leute in dem Kühlwaggon, ja, in dem Verschwesten. Die waren alle aus Flüchtlingslagern in Dohuk, ja, also dort, wo der Türk uns gesagt hat, das passieren wird. Ja. Also der Zusammenhang ist da. Und die Angela Merkel hat irgendwann im Oktober bei einem dieser vielen Gipfel gesagt, zugegeben und gesagt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, das haben wir leider übersehen. Also sie hat es wenigstens zugegeben. Ja. Und jetzt bisher Hochglanzbroschürdruck dauert schon mal Zeit. Also so die Informationen waren schon lang da und die hat man nicht ernst genommen. Und insofern muss man natürlich auch die europäischen Institutionen kritisieren, aber auch die Mitgliedstaaten, die das Geld nicht hergeben haben. Ne? Das sind ja immer dann viele, die alle, ja, also durch die Bank, weil das halt leicht zum Kürzen ist, wenn man das nicht gleich so merkt und so weiter. So jetzt zur Ukraine-Sanktionen. Meines Wissens gibt es einen Beweis eines niederländischen Gerichts, der ist unlängst, ich muss halt nachschauen, das Problem bei der Ukraine ist ein anderer Punkt, ja, das ist, wie immer man das lösen will, und ich glaube, man muss das irgendwann lösen, muss man erstens sagen, Putin ist sicher kein Demokrat und ist ein Problem in seiner ganzen Konstruktion, aber solche haben wir viel. Ich meine, Erdogan und ja, Orban und was weiß ich, ja. Also da gibt es viele solche, aber er ist, und das ist vielleicht deswegen ein Problem, weil es nie einen strukturierten Dialog mit Russland gegeben hat. Ja. Und ich glaube, für Europa ist wichtig das Verhältnis zu den Nachbarn, das ist Russland und Türkei, das sind so die zwei großen, auf eine normale Grundlage zu bringen, das haben wir nicht. Ja. Und da können wir jetzt lang reden, aber das Hauptproblem, so wie ich das sehe, ist die Annexion der Krim, die halt auch unter sehr dubiosen Umständen passiert ist. Also wie man immer das löst, ist das etwas, die Europäer setzen halt jetzt auf Zeit, die glauben, die russische Wirtschaft ist in einem halben Jahr eh kaputt und so. Aber es ist auch die Frage, was passiert mit einem kollabierenden Russland. Das wollen wir auch nicht. Also jetzt, wenn ich sagen würde, super, den Putin kriege ich weg, dann muss ich mich fragen, was ist der Preis? Ja? Genauso, wo ich dann immer sage, auch mit Saudi-Arabien, also Saudi-Arabien ist absolut ein Problem, nur ein Kollaps von Saudi-Arabien, also ist auch nicht in Ordnung, wenn das nicht geordnet passiert, weil dann habe ich nicht berechenbare Kräfte, die irgendwas tun. Ja? Also das ist, war ja der Fehler des Westens mit dem Irak, ja. Da haben wir genau den Fehler gemacht, nur, also insofern ist es sehr schwierig und problematisch. Varoufakis, ja, man, das stimmt alles. Es ist halt ein bisschen oft so, dass halt es eine One-Man-Show ist, ja. Die Dinge, die er sagt, das wissen viele Leute auch, ja. Und er stellt sich halt also in den Vordergrund dieser Initiativen, ja. Aber okay, ist gut, ist auch einer mehr, der. Aber es gibt viele andere, die das schon sehr lang, sehr deutlich gesagt haben, dass Europa demokratisieren muss, dass es sozialer werden muss. Also die Botschaft ist nicht neu, aber es ist gut, wenn es einer mehr tut. So, jetzt muss ich auf den Zettel übergehen.
Jetzt war die Frage, was kann man tun sozusagen, um eine humanere...
Zuerst mal nur Europa, Türkei, dass man die negativen Dinge noch wegkriegt.
Okay.
Ja. Weißt du gesagt, ich habe das zu optimistisch gesehen. Ja. Nur einmal, ich glaube, man sollte nicht. Es ist jetzt ist die Zeit von Storytelling über die Türkei. Jeder hat seine Version. Wie gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die in Diyarbakır waren, wie der Ausnahmezustand verhängt worden ist. Ja? Also ich habe mit dem Demirtas Kontakte, ich habe den Demirtas zu uns in die Fraktion gebracht. Also ich bin kein Freund von dem Erdogan, ja. Überhaupt nicht. Und ich habe unterzeichnet, wo ich sehr gerückt wurde, eine Resolution, die PKK von der Terrorliste nimmt, weil ich nicht glaube, dass das irgendwas bringt, wenn man die ewig in so eine Isolation treibt. Ja. Aber man muss auch sagen, die Türkei hat auch viele positive Dinge geleistet. Es waren Kollegen dort vom Haushaltskontrollausschuss, wie der Kollege Rübig aus Wales, der mir erzählt hat, sie haben sich die Flüchtlingslager dort angeschaut, also Gaziantep ganz da im, und das, seiner Meinung nach würde das, also nach ihren Vorgaben, die sie haben, weil sie müssen ja schauen, ob die Gelder dann auch entsprechend ausgegeben werden und nicht irgendwo versickern, dass das sehr ordentlich gemacht wird, dass die Leute zum Beispiel sogar IDs haben, wo sie ihre, das Geld, das sie kriegen, drauf gebucht kriegen, dass sie mit dem Geld in Geschäften, mit der Karte in Geschäften kaufen können, wo Waren aus der Region verkauft werden, also wo man auch die lokale Wirtschaft unterstützt. Also es gibt ein paar positive Dinge auch. Was mich frappiert, ist das, was sie momentan an der syrischen Grenze machen, wo nachweislich Kinder erschossen worden sind. Ja. Das ist passiert. Ich habe selber gesehen, den Grenzübergang Kobane. Ich war in Kobane im November. Und ich habe dort gesehen, wie die Türken mit den Leuten umgehen, die nach Kobane zurück wollen. Die lassen es nicht. Kurden sind ungefähr in der Woche werden 2000 Leute wurden dort zu der Zeit durchgelassen. Die sind fertig mit Hausrat, mit allem an der Grenze gestanden, mit ihren kleinen LKW und wollten wieder in das zerstörte Kobane zurück, weil sie in ihre Heimat wollten. Ja. Also ich bin nach wie vor, ich glaube, sehr viele Menschen wollen wieder dorthin, wo sie waren. Ja. Das ist ja nicht so, dass alle unbedingt nur zu uns wollen. Ja. Nur wenn ich daheim halt nicht hin darf, wenn dort Minen sind, wenn dort, ja, wenn man dort, dann, also ich glaube, man muss wirklich sehr vieles tun. Jetzt komme ich zu die also ich würde es differenzierter sehen, aber ich sehe die ganzen Probleme, die du siehst auch, ich würde mir nicht das zu beziffern trauen, ja. Wie das wirklich ist. Aber ich kann es wirklich, also es gibt, ja, aber wie immer, ich bin nicht, ich will nur sagen, es ist nicht so, dass man schwarz-weiß das sehen muss und wenn so ist, dass nicht gut versorgt worden, dann ist ja genau eigentlich der europäische Hebel richtig, dass man sagt, man gibt der Türkei ein Geld für genau das, ja, dass das funktioniert, kontrolliert, ja, also, aber ich weiß, es wird heftig diskutiert, nur die Alternative zu keinem Abkommen heißt, dass wir unsere Zäune in Europa machen, ja, und naja, nicht unbedingt. Das ist bewusst zwei Wochen vorher gemacht worden, um das Türkei-Abkommen zu stoppen. Ja. Aber das ist jetzt eine lange Geschichte. Ich will nur sagen, es ist nicht schwarz-weiß zu beantworten und man muss alles tun, damit sich die Türken an Regeln halten. Ja. Und das wird nicht einfach sein. Positives was kann man tun? Ne? Also erstens einmal, glaube ich, kann man in Europa schon was bewegen. Ich habe schon die Beispiele gesagt, wie ACTA, jetzt die Möglichkeit von TTIP. Also in dem Bereich zählt das sehr viel, was Bürgerinnen und Bürger von uns wollen. Ja? Also das ist nicht so, dass das Europäische Parlament ist ein Haus, wo das ganz genau registriert wird. Ja? Also wirklich registriert wird. Und das wirklich unser Abstimmungsverhalten beeinflusst. Das heißt, Mails schreiben, anrufen, alle möglichen Dinge tun, wirkt da sehr stark, weil wir unabhängiger sind. Ja? Und wenn ich unabhängiger bin und sehr viel Druck kriege, dann bewirkt es. Also insofern ist das was Positives. Und ich glaube, es gibt ein positives Projekt, über das man jetzt, ich glaube, ab 1. Mai oder 30. April ja selber alle spüren könnten, wenn wir uns genau unsere Handyrechnung anschauen, der weitgehende Entfall der Roaminggebühren, der nächstes Jahr ganz wegfallen wird. Und das hängt mit dem digitalen Binnenmarkt zusammen, also auch zum Beispiel Geoblocking und diese Geschichten werden alle abgeschafft, sodass ich im digitalen Bereich Europa eine große Einheit wird und damit auch für die ganze digitale Industrie in der Welt sehr bedeutend wird. Und das weiß auch niemand. Mittlerweile ist die europäische App-Industrie stärker als die amerikanische. Das heißt, es werden mehr Apps in Europa mittlerweile auf den Markt gebracht. Oder auch in London haben wir vor vier Jahren 100 Millionen Pfund umgesetzt in diesem Bereich. Mittlerweile sind es 2,2 Milliarden Pfund. Ja. Also da ist einiges in Bewegung, auch in Länder, wo die weit zurückgeblieben sind, wie Rumänien zum Beispiel, ist der digitale Bereich ganz wichtig. Das sind so die Positiv-Stories, die es gibt. Von daher erwarte ich mir auch einiges an positiven Impulsen, dass man nicht immer nur negativ ist. Und so mein Projekt, ich weiß nicht, ob ich da, was ich dazu beitragen kann, wie weit ich komme. Man kann so Dinge ja nicht allein bewegen. Aber man kann mittun. Das ist die Idee, dass es gelingen muss, dass man Menschen in den Herkunftsländern wirklich humane Bedingungen schaffen. Das heißt, dass man im Nordirak, in Syrien, in Gebieten, in Libanon, wo das möglich ist, viel mehr Geld auftreiben, aber auch Strukturen schaffen, wo die Leute sich selber verwalten können, wo man sie unterstützt mit beruflicher Qualifikation, wo man sie unterstützt mit Zollerleichterungen dann nach Europa, wenn sie was produzieren. Das ist so meine Vision, wo ich mir denke, das könnte vielleicht in der langen Sicht unser Problem mit dem Nahen Osten lösen. Ja? Weil wenn wir nichts tun, wenn wir so weiter tun wie bisher und wenn wir uns da einigeln und Zäune bauen oder was immer oder mit den Türken reden, das wird das alles nicht lösen. Lösen tut sich das nur, wenn man für die Menschen dort humane, demokratische Bedingungen schaffen, wo sie selber mit drin. Da gibt es ein paar mittlerweile schon Modelle, die super funktionieren, aber wenn man das auf einer größeren Skala zusammenbringt, dass man sagt, 2-3 Millionen Menschen können unter solchen Bedingungen leben, haben auch die Garantie, dass sie notfalls mit Militär unterstützt werden, falls sie angegriffen werden. Das hat dann auch Verwicklungen möglicherweise. Aber es ist sowas, wenn uns das gelingen würde als Europäer, ja, dann glaube ich, würde man für den Frieden in der ganzen Region Voraussetzungen schaffen, weil das ist sowas ähnliches wie der Marshallplan nach 45 war. Ja. Und da möchte ich, soweit ich das kann, meinen Teil dazu beitragen, dass das Ganze ein bisschen optimistischer, ja, und für die Leute Perspektiven bietend geändert wird und verbessert wird.
Lieber Joe, ein super Schlusswort. Also,
wir kommen doch noch zwei Fragen. Nein, ist das okay?
Ich wollte nur sagen, ein Teil der Frage wurde nicht beantwortet.
Ach so, was? Entschuldige.
Nämlich, was man gegen die Rechtspopulisten.
Ach so, yes. Wichtig, genau. Danke.
Danke. Eine Stunde? Nein.
Also, fünf?
Nein. Ich meine, grundsätzlich hat ja jeder mal sein Recht, dass er eine Meinung hat und um das geht's ja nicht. Aber es geht darum, dass man nicht Menschen unter falschen Voraussetzungen aufhetzen darf und dass man nicht Dinge behauptet, die nicht stimmen und so weiter. Und da glaube ich, ist einiges im Argen, ja. Und ich halte es persönlich auch nicht für sehr fair, wenn ich mich von einer Institution bezahlen lasse, um sie dann zu zerstören. Ja. Aber das ist leider auch der Fall. Ja. Was man tun kann, also ich glaube, das Wichtigste ist, mit den Menschen zu reden. Ja. Das klingt jetzt so einfach, aber und zwar mit den Verführten zu reden und nicht mit den Verführern gleich. Nicht gleich sagen, ich muss mit den Verführern eine Koalition machen, sondern man soll zuerst einmal überlegen, was ist denn eigentlich, ja, warum, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu Bundespräsidenten, weil wir so quasi, habt ihr die Botschaft verstanden? Ja? Ich meine, die Leute haben ja eine Botschaft hinterlassen und die haben ja gesagt, so nimmer. Ja? Die haben bewusst zu der Karte gegriffen, ja. Und dann zu sagen, ihr seid alle Nazis oder ich will mit euch nicht reden, das halte ich für, oder ich hab's lauter Rechtschreibfehler, ja, das halte ich für vollkommen daneben, ja, sondern man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen und man muss Antworten finden, ja. Und vielleicht wäre das eine Antwort, dass man sagt, okay, tut mir leid, wir haben eigentlich nur auf die Meinungsforscher gehört, ja. Obwohl wir es wissen hätten müssen, dass das eh nicht stimmt, was die machen. Aber und nur auf Experten gehört und wir haben nicht auf euch gehört. Aber ich glaube, da liegt wirklich das Problem zu einem großen Teil, dass viele Menschen sich unverstanden fühlen, dass sie Ängste haben, dass sie mit Recht Ängste haben, ja. Und die muss man beantworten. Und ich kann nicht sagen, das ist mir alles egal, ja. Und da glaube ich, das ist die in meiner Meinung nach die wichtigste Antwort. Und wenn ich halt nicht in der Lage bin, die beschäftigungspolitische Situation ansprechen, weil ich nicht in der Lage bin, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, weil, ja, das halt irgendwas ist, ja, dann produziere ich genau das, was jetzt passiert ist, ja. Also, der Aufstieg der Rechtspopulisten ist zum Teil, glaube ich, auch ein Versagen der Eliten, ja. Und, also ich würde sagen, wer immer eine Wahl gewinnt, muss damit rechnen, dass der andere zuerst verliert. Das heißt, der Wahlsieger braucht immer einen Wahlverlierer. Und insofern muss man sich selber überlegen, was ist mein Anteil, dass ich die Wahl verloren habe. Also Selbstkritik. Ja,
aber das wäre ja doch schon seit, weiß ich nicht, 20
Jahren. Ja,
ja. In ganz Europa.
Ja, wir reden in Holland ist das Gleiche.
Eben.
Ja. Frankreich, aber es ist trotzdem die einzige Möglichkeit, ja, ich kann.
Ja, okay. Ja, okay.
Kommen wir wirklich in den nächsten Abend hinein. Ich glaube nur, dass auch die Politik und die Politiker selber anfangen müssen, sich dem zu stellen, ja, und sie nicht einzuigeln. Ja, aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich ein eigener Abend. Ich sehe nur nicht so die einfache Antwort. Ich sehe die Antwort nur, indem man das ernst nimmt, was da passiert, ja. Und sich genau fragt, warum das passiert, ja. Weil ich einfach nicht unterstelle, dass alle Leute nur schlecht sind, ja. Und grauslich sind, oder was immer, wie immer das da betrachtet, ja.
Ich möchte jetzt kurz darauf hinweisen. Ja, danke. Nein, bitte nicht. Der Joe hat geendet und der Schlussapplaus hat eingesetzt um 21 Uhr. Ganz pünktlich, so wie es dem Kepler Salon eigen ist. Jetzt gibt es aber doch noch einige Interessiertheiten. Wenn es für Sie okay ist, dass wir nur mit zwei oder drei Fragen zulassen, dann zeigen Sie mir das bitte kurz an. Ansonsten würden wir jetzt nur mehr eine Frage. Ist das okay? Also ja, Sie wollten gerne noch was sagen und Sie wollten was sagen. Also,
ja, ich habe eine Frage noch, Joe. Einer von meiner Vorredner hat ja gerade gesagt, die Ukraine-Krise kostet 40.000 Arbeitsplätze. Ist eigentlich schon bekannt oder hat sich jemand Gedanken gemacht, was heißt die Schließung des Brenners an Arbeitsplätzen? Das war nämlich sehr interessant, nämlich auch für uns alle. Ne?
Ja. Gut, Sie wollten, glaube ich, dann noch. Und die Dame ist jetzt gegangen. Okay, dann ist das die letzte Frage jetzt.
Wir haben ja gesagt, wir enden positiv.
Ja, genau. Das ist zuerst eigentlich passiert. Ich muss mich noch positiv im Staat einfallen lassen.
Also Sie haben ja gesagt, Sie haben jetzt ein Projekt vor, wo Sie Geld auftreiben für Syrien. Und jetzt interessiert mich, Sie haben eingangs auch gesagt, dass es einen Politiker gibt, der über Grundeinkommen gesprochen hat. Da wären wir jetzt bei dem Thema Geld. Ja. Wie viel Geld hat Europa und wie ist die Umverteilung und das Zinssystem? Ist nicht das auch ein großer Grund, dass es vielen Menschen einfach nicht so gut geht?
Ja.
Okay, ich glaube.
Ja, kommen wir jetzt auch wieder in eine große Diskussion. Die Mitgliedstaaten haben das EU-Budget zusammengestrichen und war eine Zeit lang die große Hoffnung, dass die Finanztransaktionssteuer, die es immer noch nicht gibt, dass die dazu beitragen könnte, europäisches Budget zu finanzieren. Ja. Mittlerweile ist das alles wieder in diesem ganzen Dickicht der Einzelinteressen verloren gegangen, aber das waren so positive Möglichkeiten, wo man zusätzliches Geld
auftritt. Also, ich bitten vielleicht noch einen Satz zum Brenner.
Ja, Brenner, da gibt es Berechnungen und unterschiedliche Berechnungen, aber für ihn für billig ist es nicht. Ja.
Okay, damit glaube ich, danke ich dir ganz herzlich für den heutigen Abend.
Okay.
Was heute sicherlich geglückt ist, ist erstens, Menschen haben erleben können, warum es dir geglückt ist, 28.000 Vorzugsstimmen zu erreichen. Und zum Zweiten, ich glaube, man kann wirklich sagen, ein wesentlicher Beitrag für die sozusagen Akzeptanz Europas ist, mit Menschen wie dir, die im Parlament tätig sind, einfach zu reden. Und ich danke herzlich, dass du heute da warst.
Dankeschön.